Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Radl Info Sendung vom Mittwoch, den 4. März. Heute mit diesen Themen: Mehr Mittel, um patriarchale Gewalt zu bekämpfen, das forderten gestern um die 600 Menschen auf dem Rathausplatz. Auslöser war die Opferhilfestrategie des Kantons.
Sie spricht viel über eine Verschlankung der Strukturen und mehr Effizienz in den Frauenhäusern und in den Beratungsstellen. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen,
sagt die grüne Grossrätin Seraina Patzen. Dann, das Architekturdepartement der Berner Fachhochschule beschäftigt sich in seiner Jahresausstellung mit den Commons. Doch was sind sie genau, die Commons?
Es gibt auf Deutsch den Begriff der Allmende, der einen Teil dessen abdeckt, was Commons sind, aber es gibt auf Deutsch eigentlich keine präzise Übersetzung, die alle Bedeutungen, die Commons im Englischen haben, abdecken würde.
Und heute ist Auftakt der Berner Jazzwerkstatt. Neben Musik geht es den VeranstalterInnen aber auch um aktuelle Fragen.
Was ist unsere Aufgabe als Kulturschaffende in dieser Welt? Haben wir eine politische Verantwortung? Wie können wir die wahrnehmen, wenn überhaupt? Das sind Fragen, die sind dringender denn je,
sagt Musiker und Veranstalter Benedikt Reising. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages. Zuerst blicken wir nach Bern. Das Freilichtmuseum Ballenberg erhält Geld vom Kanton Bern.
Das Kantonsparlament spricht 30 Millionen Franken. Der Entscheid fiel einstimmig. Geplant ist ein neuer Eingangsbereich, mehr Platz für Empfang und Infrastruktur. Der Ballenberg ist das größte Freilichtmuseum der Schweiz. Teil des Projekts ist auch ein neues Mobilitätskonzept. Der öffentliche Verkehr soll künftig stärker genutzt werden. So will der Kanton das Museum fit für die Zukunft machen.
Wir machen weiter mit den Meldungen aus dem Kantonsparlament.
Zweisprachige Klassen sollen künftig überall im Kanton Bern möglich sein. Bisher hingen solche Angebote von Initiativen oder dem Geld der Gemeinden ab. Zu der Motion sagt der Motionär Manuel Wittmer der Grünen gestern Folgendes im Kantonsparlament.
Sie will etwas festschreiben, was in einem zweisprachigen Kanton eigentlich schon lange selbstverständlich sein müsste. Wir reden hier nicht von einem kurzfristigen Projekt. Wollen wir, dass zweisprachige Klassen vom Goodwill und den Möglichkeiten von einzelnen Gemeinden abhängen? Oder wollen wir sie systematisch ermöglichen?
Die ParlamentarierInnen des Grossen Rates unterstützten Wittmer mit seiner Motion, der Regierungsrat soll nun die gesetzlichen und finanziellen Grundlagen schaffen.
Der Grosse Rat des Kantons Bern will den Denkmalschutz bei Schulhäusern lockern.
Ziel sei, Umbauten und Sanierungen zu erleichtern. Vor allem bei Schulhäusern aus den Jahren nach 1945 sei der Schutz heute oft hinderlich. Viele Gemeinden stünden bei Sanierungen vor großen Kosten. Künftig sollen nur noch wenige, wirklich wertvolle Gebäude besonders geschützt werden. GegnerInnen warnten, die Bindung an Schutz könne so zu stark reduziert werden. Der Denkmalwert vieler Bauwerke dürfte nicht verloren gehen. Der Grosse Rat des Kantons ließ sich von diesen Argumenten nicht überzeugen. Er hat entsprechende Forderungen überwiesen, um den Denkmalschutz zu lockern.
Eine neue Bundesstudie zeigt, dass Auen in der Schweiz unter massivem Druck stehen.
Die Studie unter Leitung der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL zeigt, Klimawandel, Trockenheit und ständige Flussregulationen machen den Auen zu schaffen. Die bisherigen Schutzgebiete reichen nicht aus, um die dort lebenden Arten langfristig zu erhalten. Auen gehören zu den artenreichsten Lebensräumen der Schweiz. Sie bieten seltenen Tieren und Pflanzen wichtige Lebensräume und schützen vor Hochwasser. Die ForscherInnen warnen, die Schutzflächen seien zu klein und zu wenig miteinander vernetzt. Sie fordern eine größere Planung entlang ganzer Flusslandschaften. Als positives Beispiel gilt der Auenschutzpark im Kanton Aargau, wo Vernetzung und Schutz gelinge. Die WissenschaftlerInnen betonen, ohne schnelleren und größeren Schutz würde die Artenvielfalt in den Auen weiter abnehmen.
Blumig und bunt.
Die Schweizerische Nationalbank hat heute ihre neue Banknotenserie präsentiert. Das Lausanner Designbüro MFAS hat den Gestaltungswettbewerb der Schweizerischen Nationalbank für die neue Notenserie gewonnen. Abgebildet sind Pflanzen, Insekten und Landschaften der Schweiz. Das vorgegebene Thema war die Schweiz und ihre Höhenlagen, dazu die Grafikerin der neuen Banknoten, Fabienne Kilchöhr.
Also das Thema die Schweiz und die Höhenlagen war für uns extrem weit gefächert. Und dann die Definition von der 10er Note, die das Flachland abdeckt, auf der 20er Note das Mittelland, war für uns eine schöne, ich würde sagen, Herausforderung. Und unser Ziel war es und ist es immer noch eine Familie, also eine Banknotenserie und damit eine Geschichte zu zeigen. Und da wir eigentlich, ich sage, durch die Banknoten wandern vom Flachland bis ins Hochgebirge, sind diese Höhenlagen für uns strukturgebend, auch in der Gestaltung und eher unterstützendes Element als hindernd.
Die Einführung der neuen Notenserie ist auf frühestens 2031 geplant. Die 12 eingereichten Entwürfe werden bis zum 15. März im Forum der Schweizer Nationalbank in Zürich ausgestellt.
Wir kommen zu den Meldungen aus dem Bundeshaus.
Da hat die Marathondebatte zum Entlastungspaket 27 des Bundesrates gestartet und nun gibt es bereits erste Entscheide. Der Nationalrat lehnt mehrere Vorschläge für Mehreinnahmen ab. Eine Erhöhung der Agrarzölle scheitert deutlich mit 124-62 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Importiertes Futtermittel wird damit nicht teurer. Auch eine vorgezogene Bankregulierung, der sogenannte Public Liquidity Backstop, findet keine Mehrheit. Und auch ein Kompromiss für eine leicht höhere Besteuerung von Vorsorgegeldern fällt durch, wie SRF berichtet. Die Debatte zum Entlastungspaket geht damit weiter.
Eine Meldung aus dem Ständerat.
In Polizeimeldungen sollen künftig Alter, Geschlecht und Nationalität von TäterInnen, Tätern, Verdächtigen und Opfern enthalten sein müssen. Der Ständerat unterstützt einen Vorstoß aus Reihen der SVP. Die Rechtskommission des Ständerates hatte ein Nein beantragt. Die Initiative verlangt eine Änderung der Strafprozessordnung. Der Nationalrat hatte den Vorstoß bereits angenommen. Die SVP stimmte fast geschlossen dafür, Mitglieder der Mitte und der FDP unterstützten das Anliegen teilweise. Die zuständige Nationalratskommission wird nun einen Gesetzentwurf ausarbeiten.
Mehr als 500 Schweizerinnen und Schweizer dienten im Jahr 2025 in der israelischen Armee, meist DoppelbürgerInnen mit israelischem Pass.
Diese Zahl geht aus einem internen Dokument der israelischen Streitkräfte hervor, das jüngst veröffentlicht wurde, wie der Tagesanzeiger gestern berichtet. Die Armee in Israel zählt insgesamt über 50.000 SoldatInnen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Für die Schweiz ist das jedoch juristisch heikel. Grundsätzlich ist es verboten, ohne Bewilligung des Bundesrates in einer ausländischen Armee Dienst zu leisten. Allerdings gibt es eine Ausnahme für DoppelbürgerInnen, die im betroffenen Land leben und dort zur Wehrpflicht verpflichtet sind. Seit dem 7. Oktober 2023 wurden 3 Verfahren gegen SchweizerInnen eröffnet, die in der IDF dienten, so der Tagesanzeiger weiter.
Und wir schauen noch in den Iran, wo die Bombardierungen weitergehen.
Israel teilte mit, dass es eine breite Welle von Angriffen auf Regierungsziele in Teheran, darunter das Präsidialbüro, gestartet habe, das berichtet der britische Guardian. Heute Morgen wurde im Nordosten Teherans laute Explosionen gemeldet. Auch in anderen iranischen Städten gab es bereits in 4. Nacht in Folge Explosionen. In Teheran beginnt heute Abend eine mehrtägige Trauerfeier für den verstorbenen obersten Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei war laut iranischen Staatsmedien vergangenen Samstag bei Luftangriffen von Israel und den USA getötet worden, das berichtet der Guardian. Der Iran stehe kurz davor, einen neuen obersten Führer zu bestimmen, so Reuters weiter, damit dürfte in den kommenden Tagen der Nachfolger von Ayatollah Ali Khamenei bekannt gegeben werden. Die Angriffe Israels im Libanon dauern indessen an. Auch der Süden der Hauptstadt Beirut ist betroffen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht auf morgen sinken die Temperaturen auf 1 Grad. Morgen Donnerstag zeigt sich die Sonne, es ist leicht bewölkt mit Höchstwerten von bis zu 16 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In der Schweiz töteten Männer im letzten Jahr 27 Frauen. 5 Morde an Frauen zählt die Organisation Stop Femizid in diesem Jahr, sowie einen versuchten Femizid. Im Kanton Bern haben die Straftaten im häuslichen Bereich in den vergangenen Jahren zugenommen. Vor diesem Hintergrund diskutiert das Kantonsparlament nächste Woche die kantonale Opferhilfestrategie. Feministische Organisationen und linke Parteien kritisieren diese Strategie als ungenügend. Sie haben deshalb gestern Abend zur Kundgebung auf dem Rathausplatz aufgerufen. Noah Bio war vor Ort.
Im Rathaus nebenan ist die Frühlingssession des Grossen Rats in vollem Gange. Im Gebäude gegenüber sind die Büros der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Vor dieser Kulisse füllen rund 600 Menschen am frühen Dienstagabend den Rathausplatz. Sie tragen ihre Wut und ihre Forderungen auf die Gasse. Viele der TeilnehmerInnen sind wütend über das Ausmaß der patriarchalen Gewalt. Und sie sind enttäuscht und desillusioniert darüber, dass sie immer wieder auf die Straße müssen für Präventions- und Opferhilfemaßnahmen. Manche fühlen sich erinnert an den letzten Dezember. Damals demonstrierten um die 1000 Menschen auf dem Bundesplatz, nachdem der Nationalrat Gelder für die Bekämpfung sexualisierter Gewalt nicht gesprochen hatte.
Im Dezember standen wir auf dem Bundesplatz. Heute stehen wir hier. Das Thema ist immer noch dasselbe. Gewalt gegen Frauen und Finterpersonen wird nicht genug ernst genommen,
sagt etwa Rednerin Chen Buchli von Campax. Und auch Nationalrätin Tamara Funicello nimmt Bezug auf die Kundgebung vom Dezember.
Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass wir schon wieder auf einem Platz stehen, um das zu fordern, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Selbstverständlich soll laut RednerInnen der Schutz vor patriarchaler Gewalt sein. Julia Meyer von der Organisation Brava drückt es so aus.
Schutz vor Gewalt ist eine staatliche Pflicht. Ein Leben ohne Gewalt ist ein Menschenrecht. Die Bekämpfung von geschlechtsbezogener Gewalt ist Staatsaufgabe.
Zur Kundgebung aufgerufen haben das feministische Streikkollektiv sowie linke Parteien. Auslöser war die Opferhilfestrategie des Kantons. Die grüne Grossrätin Seraina Patzen findet die Strategie aus verschiedenen Gesichtspunkten ungenügend.
Sie spricht viel über eine Verschlankung der Strukturen und mehr Effizienz in den Frauenhäusern und in den Beratungsstellen. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Was es wirklich braucht, ist mehr Ressourcen, damit Betroffene von häuslicher Gewalt genügend Schutz- und Unterstützungsangebote haben.
Ausgearbeitet hat die Opferhilfestrategie die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI unter Führung von Regierungsrat Pierre-Alain Schneck. Die Kritik an der Opferhilfestrategie veranlasst einige DemoteilnehmerInnen zu spontanen Sprechchören in Richtung der GSI-Büros. Seraina Patzen betont, dass mit der Strategie trotz neuen Maßnahmen kein zusätzliches Geld gesprochen würde.
Auf dem Papier gibt es einige Maßnahmen in dieser Strategie, die gut tönen, aber sie stehen alle unter dem Vorbehalt der Kostenneutralität. Und das heißt, es wird faktisch kein Franken mehr gesprochen, um diese Maßnahmen wirklich umzusetzen. Und damit sind sie einfach nichts wert.
Die Opferhilfestrategie steht nächste Woche auf der Traktantenliste des Kantonsparlaments. Die Ratslinke wird versuchen, die Leistungen mit Anträgen auszubauen. Ob die bürgerliche Mehrheit auf die Kritik reagiert, bleibt abzuwarten. Angekommen ist sie nun jedenfalls. Während der Kundgebung ließen sich auch einige bürgerliche VertreterInnen im Eingang des Rathauses blicken. Und die Menge war bestimmt auch im Ratssaal hörbar.
Rabe Info.
Das Architekturdepartement der Berner Fachhochschule beschäftigt sich in seiner Jahresausstellung mit dem Thema Commons. Zu sehen ist sie seit gestern Abend im Kornhausforum in Bern. Commons auf Deutsch, meist mit Almenden übersetzt. Solche Commons oder Almenden zeigen, dass Boden und Ressourcen nicht immer Privateigentum sind. Auch in der Geschichte war Privateigentum von Boden und Ressourcen keine Selbstverständlichkeit. Nina Hüppi ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner Fachhochschule und hat die Ausstellung mitkonzipiert. Noah Bio war gestern vor Ort und hat mit ihr gesprochen.
Nina Hüppi, wir sitzen jetzt in der Mitte der Ausstellung zu Commons im Kornhausforum. Wir sitzen auf einem Podest aus Holz, das so kreisrund in der Mitte der Ausstellung steht. Sie haben vorhin gesagt, das hat mit der Definition der Commons zu tun. Was sind denn Commons genau?
Commons, das ist eine Art von gemeinschaftlicher Bewirtschaftung von Ressourcen, die nach einem Regelwerk funktionieren. Und es gibt auf Deutsch den Begriff der Almende, der einen Teil dessen abdeckt, was Commons sind. Aber es gibt auf Deutsch eigentlich keine ausreichende oder keine präzise Übersetzung, die alle Bedeutungen, die Commons im Englischen haben, glaube ich, abdecken würde.
Und wie hängt jetzt dieser Kreis, in dem wir sitzen, damit zusammen?
Wir wollten eigentlich in der Ausstellung auch szenografisch abbilden, was wir zeigen. Also wir wollten dieses Gemeinschaftliche szenografisch abbilden mit diesem kreisrunden Forum. Es ist eigentlich ein Forum im Forum. Und es soll ein Ort sein, an dem man auch wieder in der Gemeinschaft diskutiert. Wir werden hier auch mehrere Veranstaltungen haben, also Diskussionsrunden, und die hier für einmal eher atypisch, würde ich sagen, möbliert sind und so auch einen anderen Rahmen schaffen sollen für Diskussionen.
Im Zusammenhang mit dem Begriff Commons sind manche Leute vielleicht vertraut mit der Tragedy of the Commons, also die Tragik der Almende, die besagt, dass gemeinschaftlich genutzte Ressourcen anfälliger sind für Übernutzung. Wir sehen jetzt hier viele Beispiele, wo das anders ist. Es ist auch in der Forschung mittlerweile belegt, dass diese These eigentlich nicht standhält. Weshalb denn nicht?
Garrett Hardin geht in seinem Aufsatz The Tragedy of the Commons natürlich auch von einem negativen Menschenbild aus, dass jeder Mensch prinzipiell nur nach seinem eigenen Vorteil strebt. Und die Politikwissenschaftlerin Eleanor Ostrom hat ihr ganzes Leben zu Commons geforscht und dann hat sie den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Forschung gewonnen zu den Commons. Und sie hat aufgezeigt anhand verschiedener Case Studies, unter anderem auch eine Case Study aus der Schweiz. Sie hat die Walliser Gemeinde Törbel untersucht, dass viele dieser Commons eben sehr ein detailliertes und über Jahre oder Jahrhunderte zum Teil auch entwickeltes Regelwerk haben, wie diese Ressourcen bewirtschaftet werden oder wie das geregelt werden kann, dass diese Ressourcen eben erhalten bleiben und nicht übernutzt und was die Rechte und Pflichten des einzelnen Commoners sind. Und sie hat damit auch aufgezeigt, dass eben Commons nicht per se übernutzt werden müssen und so zerstört, so wie es Garrett Hardin, wenn ich das recht in Erinnerung habe, in seinem Aufsatz beschreibt. Ja.
Diese Ausstellung ist ja die Jahresausstellung des Architekturdepartements der Berner Fachhochschule. Sie haben mir ja vorhin auf dem Rundgang erklärt, dass das Thema Commons in der Architektur auch gerade Hochkonjunktur hat. Weshalb ist das Thema so spannend für die Architektur?
Auf den ersten Blick wirkt es nicht wie eine offensichtliche Themenwahl für Architektinnen und Architekten, aber auf den zweiten Blick, wie soll ich sagen, es ist natürlich raumwirksam. Und unsere Frage dahinter war ein bisschen, was kann Architektur dazu beitragen? Und ich denke, ein Grund, warum Commons oder Almenden im Moment Konjunktur haben in der Architektur, ist auch halt die Suche nach neuen Bewirtschaftungsformen von Ressourcen, bei denen es letztlich darum geht, wie können wir nachhaltiger handeln, eben auch in der Architektur oder in der Bewirtschaftung und Aneignung von Raum oder der Schaffung von Raum.
Die Ausstellung zu den Commons ist im Kornhaus Forum bis zum 20. März zu sehen. Sie wird am 20. März auch Teil der Museumsnacht sein. Wir haben eine gekürzte Version des Interviews gehört. Das gesamte Gespräch gibt es zum Nachhören auf unserer Webseite.
Radel Info. Kultur.
Heute feiert die Jazzwerkstatt seinen Auftakt. Seit 2008 ist sie Treffpunkt für lokale und internationale KünstlerInnen und MusikliebhaberInnen. Und jedes Jahr gestalten zwei KünstlerInnen das Programm aktiv mit. In diesem Jahr sind das die Sängerin und Komponistin Aya Metwalli und der Jazz-Schlagzeuger und Komponist Jim Black. Der Musiker Benedikt Reising arbeitet für die Jazzwerkstatt seit Anfang an und ist unter anderem in der künstlerischen Leitung und in der Kommunikation tätig. Ich habe Benedikt Reising und Aya Metwalli gestern im Progr besucht und wollte von Benedikt Reising zuerst wissen, warum die Wahl für die Gastkuration auf Jim Black und Aya Metwalli fiel.
Also das gibt sich oft aus der letzten Jazzwerkstatt oder zumindest manchmal, und Aya und wir haben uns kennengelernt, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren, als Aya als Gästin hier war und ein Solokonzert gegeben hat und daraufhin irgendwann auch nach Bern gezogen ist, um hier noch ein Masterstudium zu machen. Und wir waren einfach so Fan von ihr, dass wir sie mal als Kuratorin hier dabei haben wollten. Und Jim ist schon seit einigen Jahren in Bern an der Hochschule der Schlagzeugdozent und ist für viele so von uns eine Ikone aus der New Yorker Avantgarde-Szene. So eine halbe Generation älter als wir, und dass er in Bern ist und wir ihn als Gastkurator dabei haben können, ist natürlich großartig.
Wie Benedikt Reising gesagt hat, seid ihr, Aya Metwalli und Jim Black, beide in Bern lokalisiert. Ihr kommt aus unterschiedlichen Kontexten, Jim Black aus Seattle und du aus Kairo. Worauf hast du dich bei der Wahl des diesjährigen Programms geachtet?
I tried as much as possible to bring musicians that...
Ich versuchte, MusikerInnen einzuladen, die ich mag oder die in der Region sehr einflussreich sind. Auch solche, zu denen ich aufschaue. Oder MusikerInnen, die stark beeinflusst haben, wie Menschen Musik machen. Ich wollte ein Stück von zu Hause mitbringen, aber auch etwas aus meiner eigenen Referenzpalette.
An den Tagen der Jazz-Werkstatt zeigt ihr eine breite Palette an Musik, an Klängen und Sound. Benedikt Reising, was bedeutet für dich heute Jazz im Kontext dieses Berner Festivals?
Einerseits ist Jazz für mich ein sehr offener Begriff und wir fokussieren da eher so auf den kreativen Umgang mit unserer künstlerischen Realität, auf Improvisation. Andererseits ist es auch immer wieder Diskussion, wollen wir noch Jazzwerkstatt heißen, weil Jazz auch ein bisschen schwieriger Begriff ist. Zum Teil in der afroamerikanischen Community wurde der nicht angenommen, weil es eigentlich ein von der weißen Industrie geprägter Begriff war. Andere wiederum sehen Jazz als sich zu eigen gemachten Begriff heute. Also da diskutieren wir viel drüber, ist Jazz der Begriff noch zeitgemäß einerseits, andererseits dann als Genre. Da kommen wir Herr mehr oder weniger aus dieser Art von Musik, wie auch immer man die definieren will. Aber inzwischen geht es einfach darum, Musik aus allen möglichen Richtungen, geografisch und stilistisch, hierher zu bringen. Es geht einfach um Musik, die spannend ist für Leute, die neugierig sind, von Leuten, die neugierig sind.
Live-Konzerte haben nicht gerade einen einfachen Standpunkt in der Schweizer Kulturlandschaft angesichts der Bundeskürzungen. Hinzu kommt die aktuelle Weltlage, die besorgniserregend ist. Täglich erreichen uns Nachrichten von Krieg und Konflikt. Aya Medvalli, was bedeutet das für dich, auf der Bühne Musik zu spielen?
Die
letzten Tage waren wirklich sehr schwierig und belastend. Ich habe mir diese Frage heute Morgen selbst gestellt. Warum mache ich das? Warum spiele ich ein Konzert? Wenn ich es nicht täte, würde ich nur zu Hause sitzen und nichts machen. So denke ich wenigstens, dass ich etwas tue. Auf der anderen Seite kann ich nur wenig tun. Und trotzdem möchte ich glauben, dass das eine Form von Widerstand ist. Auch wenn man sich ohnmächtig fühlt, hofft man, dass das eigene Handeln etwas bewirkt, dass man Energie in die Welt gibt und so vielleicht doch etwas verändert, auch wenn es nur auf einer metaphysischen Ebene ist.
Somehow changes something metaphysically. I choose to stay with this belief today, just so.
Ich habe mich entschieden, diesem Denken Glauben zu schenken, damit ich das tun kann, was ich tue. Aber ich kann nicht sagen, dass das, was ich tue, wirklich etwas verändern kann oder wird. Wir warten ab und werden sehen.
Change things, yeah. We wait and see.
An der Jazzwerkstatt gibt es das Format Burning Questions. Menschen kommen, KünstlerInnen und Publikum tauschen ihre Fragen aus, geben Antwort. Benedikt Reising, welche Frage brennt dir unter den Nägeln?
Was ist unsere Aufgabe als Kulturschaffende in dieser Welt? Haben wir eine politische Verantwortung? Wie können wir die wahrnehmen, wenn überhaupt? Das sind Fragen, die sind dringender denn je.
Und für dich, Aya Medvalli, was möchtest du aus diesem Austausch erfahren?
What does it mean? I think this is the most burning question right now.
Was bedeutet das, was wir tun? Das ist die brennende Frage. Für jemanden, der das tut, aber auch für die Menschen, die kommen. Ich würde sehr gerne aus der Perspektive des Publikums verstehen, warum Menschen immer noch kommen, um Musik zu hören.
Why people still come and listen to music.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich bin gerade an diesem Sonntag von Johannesburg, Südafrika, nach Hause gekommen, und wo ich 3 Monate gerade verbracht habe. Und dort ist halt schon seit immer ist Musik und Resistance eng verknüpft und sehr wichtig. Und das hat mich wieder daran bestärkt, dass wir als MusikerInnen eine Aufgabe haben.
Sagen Benedikt Reising und Aya Medvalli von der Jazzwerkstatt in Bern. Die Jazzwerkstatt startet heute und findet bis zum Mittsonntag im Progger in Bern statt.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 4. März. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast zum Nachhören. Und zur heutigen Sendung beigetragen haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Das nächste aktuelle Info morgen hier um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Kreller. Einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.